Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ühlmeier, guten Abend. Kommen Sie also doch, die Olympischen Spiele mit Zuschauerbegrenzung. Das Organisationskomitee von Tokio 2020 erwägt genau das für den kommenden Sommer. Das erklärte Organisationschef Toshiro Muto im BBC-Interview. Auf die Frage nach einem kompletten Zuschauerausschluss sagte er, dass IOC-Präsident Thomas Bach, Zitat, nicht auf der Suche nach diesem Szenario sei. Er ziehe aber vielleicht eine begrenzte Anzahl von Zuschauern unter Berücksichtigung des Social Distancing in Betracht, sagte Muto. Eine Absage oder eine erneute Verschiebung schloss er aus. Weitere Optionen seien die Verkleinerung der Delegationen aus den einzelnen Ländern sowie eine Vereinfachung der Eröffnungs- und Schlussfeier. Begrenzte Zuschauerzahlen, das ist auch ein Teil des Konzeptes der deutschen Fußballliga für die kommende Saison in der ersten und zweiten Bundesliga. Weitere Punkte: bis zum Jahresende keine Gästefans und ein Stehplatz- und Alkoholverbot in Stadien bis mindestens 31. Oktober. Und das stößt bei der Fanvereinigung Unsere Kurve auf Kritik. Mein Kollege Jonas Rehse hat mit Thomas Kessen aus dem Vorstand der Interessengemeinschaft gesprochen.
Keine Stehplätze, keine Gästefans, kein Alkohol befristet. Was ist dagegen eigentlich zu sagen?
Nun ja, die Tatsache, dass die DFL das so vorschlägt, zeugt aus unserer Sicht von einem sehr problemorientierten Blick auf Fußballfans. Fußballfans werden als Problem oder Quell des Krawalls oder der Gesetzesbrüche wahrgenommen. Und dem müssen wir entschieden widersprechen. Gerade Corona und der Beginn der Corona-Zeit, ich erinnere an die Nachbarschaftshilfe und dergleichen, hat gezeigt, dass deutsche Fußballfans sich sehr wohl bewusst sind, was hier gerade im Gange ist, sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Und ich darf daran erinnern, dass während der Geisterspiele ja auch gerade Polizeivertreter mit dem Schlimmsten gerechnet haben seitens der Fans. Tatsächlich ist aber nichts passiert. Und selbst, ich erinnere mich an eine Protest- oder Unterstützungsaktion bei Union Berlin, wo die Polizei gerufen wurde, aber selbst die Polizei konnte dort nichts ausrichten, weil die Fans, die sich am Stadion versammelt haben, sich an sämtliche Vorgaben gehalten haben. Dass trotz all dieser Erkenntnisse man Fans drangsalieren möchte, beschneiden möchte, halten wir für sehr problematisch und sprechen uns da dagegen aus, denn das ist einfach vorbei an jeder Realität.
Aber warum drangsalieren? Also ich meine, es gibt ja auch andere Regeln jetzt, die für alle gelten, jetzt nicht nur für Fans, Maskenpflicht oder in der Hochphase gab es die Ausgangssperre. Da hat auch niemand davon gesprochen, dass man drangsaliert wird, sondern hat anerkannt, okay, das scheint jetzt notwendig zu sein.
Das erkennen auch wir an. Wir sehen da auch gar keinen Widerspruch. Wir sind zum Beispiel auch aktuell der Meinung, dass natürlich personalisierte Tickets ihre Berechtigung haben, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Wir verstehen aber nicht, warum Stehplätze per se verboten werden müssen. Man könnte auch in jedem Stadion lokale, individuelle Lösungen finden, wie Stehplätze besuchbar bleiben können. Wir verstehen auch nicht, warum Alkohol per se verboten werden muss. Denn man muss sich das mal vor Augen führen, wenn eine Teilzulassung von Zuschauern stattfindet und startet, dann ist ja jedem Menschen, der dann ins Stadion geht, von Minute 1 an klar, dass das hier was ganz anderes ist und kein Vergleich zu einem normalen Stadionbesuch.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie da gerne etwas mehr Spielraum in diesem ganzen Konzept für jeden einzelnen Verein haben?
Ich glaube, der Spielraum ist durchaus gegeben in Ansätzen. Was uns fehlt, ist die nachvollziehbare und auch wirklich gehaltvolle Einbeziehung von lokalen Fanvertretern. Das sehen wir nicht. Stattdessen sehen wir eine Reglementierungswut von oben. Und da möchten wir gegenwirken und appellieren an alle Beteiligten, ihre jeweiligen Faninteressenvertreter einzubeziehen. Denn man muss sagen, es ist gerade das Know-how in den Fankurven, das am besten in so einer Situation hilft, um eben Fankurven, um die es ja geht, entsprechend, ich sag mal, Corona festzumachen.
Thomas Kessen von der Fanvereinigung Unsere Kurve im Gespräch mit Jonas Rehse. Nur zu Hause vor dem Fernseher Bundesliga gucken ist für viele auch keine Alternative. Da muss man schon in ein Sky-Abo investieren und in gut einem Jahr, wenn die gerade abgeschlossenen neuen Fernsehverträge gelten, dann wird die Angelegenheit wohl noch teurer, denn dann braucht man gleich zwei Abos. Und das stößt bei der Monopolkommission der Bundesregierung auf Kritik. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio.
Achim Wambach, Vorsitzender der Monopolkommission, bemängelt, Verbraucherinnen und Verbraucher können nur zwischen zwei Anbietern auswählen, Sky und DAZN.
Die Frage ist das gut für den Verbraucher? Und hier ist tatsächlich das Problem, wo wir keine saubere Antwort wissen. Profitiert er davon, dass er jetzt die Wahl hat zwischen beiden? Oder ist es nicht so, dass der jetzt bei beiden kaufen muss, wenn er zum Beispiel einem Verein folgen will?
Ab 2021 gibt es Freitags- und Sonntagsspiele nur auf DAZN, den Samstag nur auf Sky. Die Monopolkommission stellt in ihrem Gutachten fest, dass Verbrauchervorteile verloren gingen, Wettbewerb ausgeschlossen werde und es kumuliert zu höheren Preisen komme, heißt es. Denkbar wäre gewesen oder auch für die Zukunft, zwei Anbieter für dieselben Spiele zu haben. Für die Organisation und Vermarktung ist die Deutsche Fußballliga zuständig. Achim Wambach verweist dabei auf die Macht der DFL.
Die Vergabe der Rechte, das ist ja die Ausnutzung einer Monopolstellung. Die Rechte hat die Liga und die hat also eine Monopolposition, was an sich nicht verboten ist, aber die Ausnutzung dieser Monopolmacht ist verboten. Und deswegen ist das Kartellamt auch immer mit dabei, wenn es um die Ausschreibung dieser Rechte geht.
So musste die DFL sich mit dem Bundeskartellamt abstimmen und versichern, dass nicht ein Bieter allein alle Live-Rechte exklusiv erwerben kann. Erst kürzlich hat sich die DFL mit Anbietern geeinigt. Die Vereine können für die Spielzeiten 2021, 2022 bis 2024, 2025 mit Gesamteinnahmen in Höhe von insgesamt 4,4 Milliarden Euro rechnen. Alle zwei Jahre erstellt die Monopolkommission ein Hauptgutachten. Heute wurde es dem zuständigen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier übergeben. Darin empfiehlt sie hauptsächlich, wie der Wettbewerb in Deutschland und Europa während der Corona-Krise gestärkt werden kann. Empfehlungen und Kritik richten sich für den Bereich Fußball-TV-Rechte, aber auch an das Bundeskartellamt.
Insofern kann das Kartellamt da auch noch stärker vorgehen. Ob das nun notwendig ist und ob das der richtige Schritt ist, dafür muss man den Markt noch genauer analysieren. Und deswegen ist auch unser Appell, schaut euch den Markt genauer an. Was sind die Verbraucherinteressen?
Die Bundesliga steht als Produkt in Konkurrenz mit anderen Ligen wie der englischen Premier League oder der spanischen La Liga und muss wettbewerbsfähig bleiben. Das weiß auch Kartellamtspräsident Andreas Mund. Er hätte sich auch mehrere Anbieter für dieselben Spiele gewünscht, sagt aber zugleich, die kartellrechtlichen Eingriffsbefugnisse gingen nicht so weit, dass man einen bestimmten Ausgang der Rechtevergabe designen könnte. Man könne nur die Rahmenbedingungen vorgeben, die dann von der DFL und den Marktakteuren ausgefüllt würden, so der Chef des Kartellamts.
Nicht in dieses Fernsehrechte-Paket fällt der 1. FC Kaiserslautern. Einer der Gründe wohl, warum der Traditionsverein kürzlich in die Insolvenz gehen musste. Als Drittligist sind die Einnahmen merklich niedriger. Nun sucht Lautern Investoren und heute hat der vorläufige Gläubigerausschuss entschieden, wer das sein soll. Desiree Krause.
Der große Unbekannte aus Dubai wird nicht der Retter des 1. FC Kaiserslautern. Das Angebot der Investorengruppe um den deutschen Horst Peter Petersen überzeugte den Gläubigerausschuss weniger als das der regionalen Investoren. Die Gruppe um die Unternehmer Klaus Dienes und Giuseppe Nardi war schon 2019 ein Kandidat für ein Investment. Damals hatte sich der Verein noch für den Luxemburger Unternehmer Flavio Becker entschieden. Jetzt soll es gemeinsam in die Zukunft gehen. Für das Angebot der regionalen Investoren sprachen laut dem vorläufigen Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt eine große und solide Transaktionssicherheit und dass die Investoren aus der Region stammen, den Verein kennen und unter Beweis gestellt hätten, dass sie sich engagieren wollen und können. Das Angebot von der Gruppe um Horst Peter Petersen aus Dubai hat wohl einige Fragen offen gelassen, zum Beispiel beim Thema Struktur, also wer genau investiert, und bei der Thematik, ob das sportliche Konzept der Investorengruppe in Vereinbarkeit mit verbandsrechtlichen Regularien steht. Jetzt wird es weitere Verhandlungen mit den regionalen Investoren geben. Ein Insolvenzplan soll erstellt werden, den die Gläubiger dann annehmen müssen. Und dann könnte die FCK-Kapitalgesellschaft entschuldet sein.
So langsam kommt die Leichtathletik nach der Corona-Pause wieder in die Gänge. Am 8. und 9. August sollen in Braunschweig die deutschen Meisterschaften ausgetragen werden. Natürlich braucht es auch dafür ein Hygienekonzept. Ina Kast fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
999. So viele Menschen dürfen sich maximal im Braunschweiger Stadion aufhalten. Es ist viel Disziplin gefragt. Die Athletinnen und Athleten und ihre Betreuer müssen das Stadion nach den jeweiligen Wettkämpfen zeitnah verlassen. In der gesamten Arena müssen die Sportler einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dürfen diesen nur während der Wettkämpfe abnehmen. Ein Corona-Test ist laut Leichtathletikverband nicht notwendig. Dafür wird aber am Stadioneingang von jedem Einzelnen die Temperatur gemessen. Während Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo in Braunschweig an den Start gehen wird, haben zwei Olympiasieger von 2016 abgesagt. Diskusass Christoph Harting und Speerwerfer Thomas Röhler verzichten auf eine Teilnahme.
Und der niederländische Turnverband hat sämtliche von den jüngsten Misshandlungsvorwürfen betroffene Trainer beurlaubt, darunter Goldtrainer Vincent Wevers und Gerben Wiersma. Darüber hinaus leitete der Verband eine unabhängige Untersuchung ein, um die Vorwürfe zahlreicher ehemaliger Turnerinnen zu klären. Die ehemalige Turnerin Joy Goodkop hatte am Sonntag in einem Interview erklärt, sie sei als Kind von Wevers geschlagen und getreten worden. Das war Sport aktuell. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.